Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war und der da kommt und der da ist. Amen. Liebe Freunde, wir leben noch in der österlichen Zeit. Ich bin noch nicht fertig mit der Auferstehung Jesu und der Ostergeschichte und möchte sie Ihnen gerne mal vorlesen. Aber weil es ein bisschen länger ist, bitte ich Sie, Platz zu nehmen. Dann können Sie besser zuhören. Bitte nehmen Sie den Text wirklich in sich auf. Matthäus 28. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich drauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Die Hüter aber erschraken und wurden verfurcht, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Geht eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Und sie gingen eilend vom Grab hinaus mit Furcht und großer Freude. Und da sie gingen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, fielen nieder und griffen an seine Füße. Meine Freunde, können Sie sich das vorstellen, dass Gott lacht? Wissen Sie, es gibt viele Vorstellungen von Gott in unseren Tagen, dass Gott die Tiefe des Daseins und die allwaltende Kraft, diesem was weiß ich alles, das lacht natürlich nicht, nicht? Aber der lebendige Gott, von dem haben wir eben gehört, bei der Schriftverlesung, dass er lacht. Und wissen Sie, da hieß es, dass die Menschen sich auflehnen gegen ihn und der im Himmel sitzt, lacht ihr. Und mir kommt es vor, als höre ich das Lachen des lebendigen Gottes über dieser Geschichte von der Auferstehung des Sohnes Gottes von den Toten. Da lacht Gott über alle, die beteiligt sind, und sie fragen sich, ob sie beteiligt sind. Da lacht Gott über die Theologen, die hatten also festgestellt, er ist nicht der Sohn Gottes, und das ist eine Lästerung, dass er sagt. Und da lacht Gott und bezeugt seinen Sohn: Ich habe meinen König eingesetzt. Du bist mein Sohn. Da lacht Gott über die Juristen. Da war doch ein Urteil gewählt worden vom obersten Richter im Lande, vom Pilatus. Und es kommt mir vor, als wenn Gott das Urteil zerreißt, ist er todesschuldig, hieß es. Nein, sagt Gott, er ist des Lebens schuldig. Da lacht Gott über alle Naturwissenschaftler. Die wissen viel, nicht? Die wissen wirklich viel. Die staunen, was man heute alles so rauskriegt. Aber dass einer von Toten aufersteht, das steht also nicht im Programm, nicht? Da lacht Gott über die Soldaten da im Grabe. Ihre Aufgabe ist das Töten. Sie haben den Sohn Gottes getötet. Ach, das gehört immer zur Welt, Soldaten, die töten. Und da kommt der lebendige Gott und wirft sie in Ohnmacht und sagt, Leben will ich! Leben will ich haben! Leben will ich schaffen, erweckt sein Sohn! Soll ich weitermachen? Da lacht Gott über die Volksmassen. Sie hatten abgestimmt. 99,7% gegen Jesus. Hatten sich der Stimme enthalten und waren davongeschlichen. Das war eine Volksabstimmung. Gott fällt darauf und er weckt seinen Sohn, bekennt sich zu ihm und sagt, ihr werdet ihn nicht mehr los. Und wenn ihr tausendmal ihn nicht wollt. Gott lacht über eine überhebliche Staatsmacht, die den Toten ins Grab legt und einen Siegel draufdrückt. Das Siegel, das durfte keiner lösen. Gott, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Er zerbricht es und wirft es ihnen vor die Füße. Ach, und wenn ich nun erst anfange, von den hintergründigen Mächten zu reden. Gott lacht über die Hölle, die triumphierte, als der Sohn Gottes am Kreuz hing. Gott lacht über den Tod. Mich erschüttert ja immer einfach diese schreckliche Macht des Todes. Augenblick auf allen Gebieten unserem Volk, dass wirklich überragende Menschen fehlen. Wir haben viele 0815 Pfarrer und Wissenschaftler, aber überragende Leute liegen im Schlachtfeldern. Der Todeshauch geht über uns. Überlegt denn neulich mal, wer schreibt eigentlich noch christliche Erzählliteratur? Frauen. Großartige Frauen. Aber nicht mehr Männer, sie nicht da liegen im Schlachtfelder. Der Todeshauch. Und wenn man älter wird wie ich und so jede Woche eine Todesnachricht kriegt, da spürt man etwas von dem schrecklichen Gewalt des Todes, wie die Siegesfahne schwingt. Gott lacht über den Tod und erweckt seinen Sohn zum Leben. Und es ist was Wunderbares, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Es ist ein triumphierendes, herrliches Lachen. Und es hat mich immer sehr beeindruckt, das habe ich ja oft erzählt, dass die sehr feierliche und steife Liturgie der orthodoxen Kirche in manchen Gegenden in der Osterliturgie ein völlig unfeierlicher Moment hat, das Ostergelächter, wo die Gemeinde einstimmt in das Lachen Gottes über alle Welt und Teufel und Tod und was es gibt. Mein Fels hat überwunden der Hölle ganzes Heer. Sehen Sie, dieses Lachen Gottes liegt über dieser Geschichte. Wer will so eine Geschichte auslegen? Mein Herz ist in diesem Jahr so voll von dieser Osterbotschaft, dass ich am liebsten eine halbe Stunde lang bloß unablässig schreien möchte, doch Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben einen lebendigen Heiland. Alles, was uns fürchten macht, ist schon überwunden mit ihm. Und Kierkegaard hat recht, es muss alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Aber das wäre ja nun keine Predigt. Und so will ich denn doch riskieren, sie in diese Geschichte einzuführen. Und ich möchte es so machen, wie ich es oft gemacht habe, dass ich sie aufmerksam machen auf das Seltsame in dieser Ostergeschichte. Es ist mir in diesem Jahr aufgefallen, wie seltsam sich alle Beteiligten in dieser Ostergeschichte verhalten. Ich will Ihnen gleich mal meine drei Teile sagen, nicht? Wie seltsam werden die Soldaten, die Kriegsknechte von dem Engel behandelt? Wie seltsam wird der Engel von den Frauen behandelt? Und wie seltsam werden die Frauen vom Herrn Jesus behandelt? Da handelt jeder merkwürdig und gegen die Vernunft. Wir wollen diese drei Teile ansehen. Erstens, wie seltsam werden die Soldaten von dem Engel behandelt? verzeihen Sie, ich mag nicht mit diskutieren, ob es Engel gibt und die wirkliche Auferstehung, das glaube ich nicht. Es wird mir schlecht, wie man in unseren Tagen Eiertänze macht, um, ohne es zu glauben, doch eine Botschaft damit hat. Ich glaube, dass das wahr ist, was hier steht. Oder wollen wir weiter darüber reden? Das setzen wir voraus bei der Predigt. Wie seltsam werden die Kriegsknechte von dem Engel behandelt. Der Engel kommt aus der unsichtbaren Welt gestürzt, reißt denn diese Felsenplatte vom Grab und macht dem Sohn Gottes den Weg frei. Und damit auch richtig deutlich wird, dass das Leben triumphiert, setzt er sich auf den Felsblock drauf. Das gefällt mir immer so gut. Und er setzte sich drauf. So gewissermaßen, nun wage du Todesstein, hier nochmal dich zu erheben. Der Felsblock, sag ich mal, wird zur Kanzel, von der wir auf Erstehung verkündigt wird. Und dann heißt es, die Hüter wurden vor Furcht, als wären sie tot. Diese Kerle, diese Krieger, die auf 1000 Schlachtfeldern gekämpft haben, werden ohnmächtig. Kann man ja verstehen, nicht? Wenn sowas passiert. Meine Freunde, ich habe es oft erlebt, dass hier im Gottesdienst jemand ohnmächtig wurde. Was passiert dann? Dann saust alles hin, was nur Beine hat, um den hochzureißen und rauszuschleifen. Einen zieht einen Arm, der andere am Kopf, der dritte ein Bein. Ich muss immer sagen, lass uns doch mal erstmal einfach liegen und so. Vielleicht ein Arzt da. Aber ich kann da im Moment immer nicht weiter predigen, weil alles beteiligt ist. Was sind wir doch für barmherzige Leute, nicht? Es lässt uns nicht kalt, wenn da einer, ohne gefrühstückt zu haben, in den Gottesdienst kommt und ohnmächtig wird. Und nun gucken sich den Engel an, der aus der Welt Gottes kommt. Da werden die Kriegsknechte ohnmächtig. Und er kümmert sich überhaupt nicht um. Lässt sie liegen. Als ich mal sagte, lassen Sie den Ohnmächtigen einfach mal auf dem Boden liegen, das wäre das Beste, da kriegte ich 10 Briefe, Sie sind unbarmherzig. Na, schreiben Sie dem Engel mal, und der kommt aus der Welt Gottes nicht. Wahnsinnig, lässt die Ohnmächtigen einfach, die kümmert sich drum. Sehen Sie, das wird geradezu deutlich ausgedrückt. Die Hüter wurden verfurcht, als wären sie tot. Und der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Er erinnert sich an diese Frauen, die gekommen sind. Lass die Kerle liegen. Kann man das verstehen? Und das will ein Engel Gottes sein. Meine Freunde, diese Soldaten haben miterlebt, wie der Sohn Gottes starb. Es hat das Herz ihres Hauptmanns umgewandelt. Es hat das Herz eines Schächers umgewandelt. Aber sie haben inzwischen gewürfelt um die Klamotten. Jetzt stehen sie am Grabe. Wir tun unsere Pflicht. Um was es sich handelt, geht uns nichts an. Wir haben nichts gegen den Jesus, nichts für ihn. Aber es geht uns nichts an. Und damit sind sie gleichsam Prototyp und Vorbilder des modernen Menschen. Der hat nichts gegen Jesus, aber auch nichts für ihn. Interessiert ihn nicht. Und nun erfahren sie, dass die göttliche Welt ihn erklärt. Er interessiert uns nicht. Die Bibel sagt, Jesus ist Gottes letztes Wort. Wer es nicht hören will, dem hat Gott und alle Engel nichts mehr zu sagen. Sie haben dieses lebendig gewordene Wort Gottes Jesus nicht gehört. Nun mögen sie ohnmächtig sein und dann anschließend nach Jerusalem rennen und dort erzählen, er ist auferstanden. Ja, das ist der Moment, wo sie noch mal eine Chance kriegen. Da sind sie doch Osterboten, er ist auferstanden. Da heißt es, da gaben ihnen die hohen Priester Geld genug, dass sie schweigen sollten. Und da standen sie vor der Frage, wollen wir endlich das fleischgewordene Wort Gottes hören und annehmen oder? Das Geld war ihnen lieber. Und sie nahmen es und schwiegen. War vor 14 Tagen in Rom. Da sind wir mal rausgegangen, die alte Via Appia, diese große, große Römerstraße, die darauf steht, teils mit dem Pflaster, über das die römischen Kohorten marschierten und die Händler ihre Waren nach Rom hineinbrachten. War so eine kleine Osteria, so eine kleine Gaststätte. Und da setzten wir uns hin und aßen Käse und Brot und Obst. Und da ging mir so einmal durch den Sinn, vielleicht hat einer von den Kriegsknechten so eine kleine Kneipe sich mit dem Geld erworben. An der Via Appia Antiqua. Und dann erlebt er's, dass immer wieder Leute durchkamen, Händler und Soldaten und bei ihm einkehrten. Und immer mehr sprachen sie von Jesus. Die Botschaft von ihm ging damals um die Länder ums Mittelmeer. Und dann sagte vielleicht einer, Mensch, du warst doch damals in Jerusalem, du musst das Näheres wissen. Nein, ich weiß nichts, ich glaubte auch nicht dran. Und weiß, dass Jesus lebt. Und nun muss er schizophren leben, zweigleisig. Anders wissen und anders leben. Das ist Gottes Gericht über einen Menschen, der das Heil nicht annehmen wollte. Und ich bin fest überzeugt, dass eine Menge Menschen hier im Grunde so leben. Ich weiß, dass Jesus lebt und dass er mein Herr sein wollte und mein Erlöser und mein Retter. Aber mein Leben, das steht auf einem anderen Blatt. Und da ist man unter Gottes Gericht. Die Bibel sagt mal, dass die nicht Frieden mit Gott haben, seien wie Spreu, die der Wind verstreut. Ein tolles Wort. Als sie da am Grabe ohnmächtig liegen, wie Spreu, die der Wind verstreut. Und wenn sie da der Via Appia ihren Rotwein ausschenken, wie Spreu, die der Wind verstreut. Der Mensch von heute denkt, er tut Gott einen Gefallen, wenn er noch so an ihn glaubt. Meine Freunde, Gott kann abschreiben. Das wird aus dem merkwürdigen Verhalten des Engels gegen die Kriegsknechte deutlich. Gott kann sagen, interessierst mich nicht mehr. Ich zittere innerlich, während ich das sage, und ich weiß, dass 1000 Christen in Deutschland sagen, wir haben es immer anders gehört, aber so steht's in der Bibel. So steht es in der Bibel, dass Gott abschreiben kann. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Es ist eine sehr ernste Sache, eine Predigt zu hören. So, nun kommt mein zweiter Teil. Wie merkwürdig werden die Soldaten von dem Engel behandelt? Und nun möchte ich davon sprechen, wie merkwürdig wird der Engel von den Frauen behandelt. Also zweiter Teil, wie merkwürdig wird der Engel Gottes von den Frauen behandelt. Findet das nicht unerhört? Da kommt dieser Engel Gottes, öffnet das Grab Jesu, setzt sich auf den Felsblock, die Kriegsknechte fallen in Ohnmacht. Und da kommen zwei Frauen und fallen gar nicht in Ohnmacht. Und sind total unberührt. Das imponiert ihnen noch nicht. Das ist ja unerhört. Wo harte Männer wie die Soldaten in Ohnmacht fallen, da stehen diese beiden Frauen und haben nur eine einzige Frage im Herzen auf den Lippen. Wo ist Jesus? Der Engel, ach, Engel, schön und gut. Kein Engel kann mir meine Sünde vergeben. Kein Engel kann mir die Ketten der Sünde lösen. Kein Engel kann mich im Sterben trösten. Wo ist Jesus? Also, sehen Sie, der Engel sagt, ich weiß, dass ihr gar nicht mich sucht, dass ihr Jesus Gekreuzigten sucht. Wenn es nicht ein Engel wäre, wenn es eine Oma aus Essen wäre, dann würde ich sagen, ich höre so eine leise Beleidigung in dem Satz. Die Kriegsknechte sind wenigstens in Ohnmacht gefallen vor mir. Aber ich sehe, ihr wollt mich, ich interessiere euch nicht immer. Ich sehe, ihr sucht Jesus Gekreuzigten. Nun glaube ich nicht, dass Engel beleidigt sind. Das überlassen sie an Essen an. Und ja, Westfalen, die haben eine besondere Gabe dafür. Aber verstehen Sie, was klingt daraus? Ich weiß, dass ihr Jesus Gekreuzigten sucht. Diese Frauen schieben geradezu den Engel beiseite. Es ist schön, dich zu sehen, aber Mann, das hilft uns nicht. Ich bin erschüttert. Wenn Gott mir mal einen Engel schickte, wäre ich doch ganz froh, nicht? Man würde in manchem gewisser. Wäre doch ein Erlebnis mal, nicht immer bloß gegen die Wand zu schauen, die die andere Welt von uns trennt. Ich las gestern einem rheinischen Kirchenblatt, Kirchen der Zeit, ein Artikel eines Theologen, der sich sinnlos aufregt, dass es noch Pastoren gäbe, die glauben an eine andere Welt, an eine andere Dimension. Supranatural nennen sie das. Sie haben sich mit abgefunden, wir leben hier in dieser Welt und was anderes gibt es gar nicht. Und da wäre mir es natürlich lieb, wenn ich den Burschen aufsuchen könnte und sagen, Mensch, ich habe einen Engel gesehen, er kam aus der anderen Welt. Mir wäre das schon ein großes Erlebnis, muss ich sagen. Aber es ist keiner zu mir gekommen. Und diese Frauen haben das tolle Erlebnis, dass ein Engel Gottes kommt. Und der Engel muss sagen, ich weiß, ihr wollt von mir gar nichts. Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Meine Freunde, das sind die wirklich hungrigen Herzen, die erweckten, heilsverlangenden Herzen, die in Heiland wollen und sonst nichts, denen kein kirchlicher Pomp und kein großartiger Redner und kein wundervoller Pastor und kein Seelsorger, der psychologische Kenntnisse hat, imponieren kann, sondern die Jesus wollen. Die wissen, dass sie nichts helfen kann. Sie sind dieser Woche in unseren Essener Zeitungen groß angekündigt worden, dass Telefonseelsorge eingerichtet ist, eine wunderbare Sache. Aber das scheint kolossal betont worden. Man wolle nicht missionieren und nicht von Jesus reden. Da habe ich gedacht, ja, dann ist das ja auch keine Hilfe, nicht? Dann ist das ja auch keine Hilfe. Denn geholfen werden kann einem Menschen, der innerlich Not ist, nur von dem, den Gott gesandt hat zum Heiland. Ich hoffe, ich darf jetzt in Klammern sagen, dass die Zeitungsberichte ein bisschen dumm waren und die Sache besser ist. Dafür garantiert mir die Leute, die es machen, nicht? Aber dann sollte man auch nicht so Zeitungsartikel schreiben. Also nichts gegen Telefonseelsorge, aber alles dafür, dass Jesus allein Schuld wegnimmt und betrübte Herzen erlösen kann. Ich weiß, dass ihr Jesus Gekreuzigten sucht. Nicht irgendeinen, sondern der am Kreuze hing und das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trug. Den Gekreuzigten, vor diesem Kreuze möchte ich stehen und es fassen, es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Solchen Heiland brauchen wir, der Sünde vergibt, Vergangenheit ausradiert, der Lösegeld bezahlt, dass ich losgekauft werde für Gott. Jesus, der Gekreuzigte. Er ist auferstanden. Jesus, den Lebendigen. dass ich nicht mehr allein bin, sondern ein Freund habe, eine Handbreit neben mir ist, den ich im Getümmel des Alltags ergreifen kann und dem einmal alle Gewalt gehören wird im Himmel und auf Erden. Was ist die Welt turbulent? Christen schauen durch. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sucht unser Herz den. Ah, meine Freunde, lassen sich durch niemand und nichts irre machen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir könnten selig werden, denn allein Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes. Und noch ein drittes. Wie werden die Soldaten vom Engel behandelt, so merkwürdig? Wird der Engel von den Frauen so merkwürdig behandelt? Und lassen wir als drittes Ihnen noch sagen, wie merkwürdig werden die Frauen von Jesus behandelt? Dritter Teil, wie merkwürdig werden die Frauen von Jesus behandelt? Da kommen diese Frauen zum Grabe. Es ist offen, dunkel gähnt dieser Schlund. Und da liegt diese Platte, diese Felsplatte. Und darauf sitzt der Bote Gottes. Und er sieht die Frauen kommen. Und nun ist er glücklich, dass er auch predigen darf. Wer eine Botschaft hat, freut sich, wenn er predigen darf. Was meint er, dass ich einen Spaß habe, heute Morgen wieder hier zu stehen? Nicht? Kann ich gar nicht aussprechen. Und was wird der Engel erst eine Freude gehabt haben? Nicht? Ich weiß, dass ihr Jesus Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Auferstanden von Toten. Gott hat ihn erweckt. Und jetzt will ich euch was sagen. Geht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, aber orientiert vorher die Jünger. Sollen alle nach Galiläa gehen, das war im Norden des Landes, außerhalb des Machtbereichs von Pilatus, der hohen Priester, so ein bisschen der Stille. Ne? Ich meine, der Engel hat das doch sicher im Auftrag gesagt, glauben Sie nicht? Das war ihm doch gesagt worden, so läuft der Plan Gottes. Jesus wird sich mit den Seinigen in Galiläa vereinigen. Der Engel hat einen Auftrag. Engel sind nur Boten, Diener. Also sagt er, geht nach Galiläa. Und die Frauen rennen aus dem Garten des Arimathea hin, des Josef von Arimathea hinaus. Und siehe, da begegnete ihnen der Auferstandene. Da war noch gar nicht Galiläa. Es war weit weg. Und einen Augenblick verschlägt mir so oft, ich lese das den Atem, dass der Herr Jesus seinem Engel so in den Rücken fällt. Da hat der Engel gerade gesagt, in Galiläa wird er ihn sehen und jetzt sehen sie ihn hier. Er fällt doch dem Engel richtig in den Rücken. Er desavouiert doch seinen Boten. Ja, meine Freunde, offenbar hat er seine eigenen Pläne über den Haufen geworfen, nicht? Denn der Engel hat es aus den Fingern gesogen. Jetzt, da fragt man doch, wie kommt doch Herr dazu, seinen Engel zu verleugnen, seine eigenen Pläne im Haufen zu werfen und den Frauen hier zu begegnen. Ich kann nur eine Antwort finden. Ich glaube, sie ist richtig. Der Herr Jesus konnte nicht mehr warten. Es trieb ihn zu den Seinigen. Seine Liebe, die ihn ins Kreuz gebracht hat. Liebe, mit der er die ganze Welt geliebt hat. Die wendet sich ja in besonderer Weise wie ein Feuerstrahl denen zu, die an ihn glauben. Und kann auch nicht warten, dass sie erst noch 14 Tage nach Galiläa reisen. Er muss sie trösten. Er muss sie jetzt sehen. Er muss sie jetzt sprechen. Und da sehen wir in Jesu Herz hinein, dass die Pläne Gottes selber umwirft, um seine Gläubigen, seine Leute sicher zu machen und gewiss zu machen und zu trösten und sich ihnen zu offenbaren. Seine Liebe treibt ihn dahin. Und meine Freunde, das verschlägt einem nun durch den Atem. Als ich die Predigt vorbereite, überlegte ich richtig, hat dieser Auferstandene mich kleinen Pastor, pensionierten altes Wrack, wirklich lieb, mit solcher drängenden Liebe, und dann hat es mich überwunden, ja. Und das gibt die Unruhe in der Welt. Ich habe heute Morgen, vorgestern, einen Mann eingeladen, der soll morgen mal mitkommen. Er geht nie in die Kirche. Er sagt, er ginge mit. Heute Morgen hat er mir gesagt, nein, doch nicht. Im Moment war ich wütend enttäuscht. Und dann habe ich gedacht, ich ahne ja nicht, wie Jesus diesen Mann lieb hat und ihm keine Ruhe lässt. Haben wir eine Ahnung, welche Gewalt die Liebe Jesu in der Welt ist? Und ich möchte, wir würden ganz anders sehen, unser Leben nehmen, wir würden sehr glückliche Leute und wir würden auch Kanäle, durch die diese gewaltige Liebe Jesu strömen kann. Einer, der sie begriffen hat, der hat gebetet, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet war. Jetzt den Schluss, ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wir wollen beten. Herr, du bist wunderbar und um dich her sind Wunder. Und wo du eingreifst, wird es wunderbar und seltsam und unbegreiflich. Führ doch unser Leben aus dem selbstgewählten Alltag heraus und lass uns leben als Leute, die deine Auferstehung geglaubt haben. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Lied, das sind so kurze Verse, 58, Vers 4 bis 6 singen, 4, 5, 6, 58. Das ist so richtiger jubelnder Ostergesang, sing mal fest mit. 58, 4 bis 6. Dem Segen singen wir aus Anhang 42, wie jedes Jahr unser schöner Ostergesang. Wir wollen diesmal den zweiten Vers singen. Gott sei gepreist. Anhang 42, Vers 2. Nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.